Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die USA steigen erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Präsident Trump hebt die sogenannte Endangerment Finding der amerikanischen Umweltbehörde auf, also die rechtliche Grundlage dafür, dass CO2 als Gefahr für Mensch und Umwelt gilt. In Deutschland passiert das Gegenteil. Das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet die Bundesregierung zur Nachbesserung ihres Klimaschutzprogrammes. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Zuvor hatte bereits das Bundesverfassungsgericht strengere Klimavorgaben eingefordert. Während die USA Regulierung abbauen, wird Klimaschutz in Deutschland zur einklagbaren Staatsaufgabe. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Axel Robert Göring, Molekularbiologe und Mitarbeiter des Europäischen Instituts für Klima und Energie in Jena. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Dr. Göring, welche konkreten wirtschaftlichen Effekte hatte denn der erste Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen 2017 tatsächlich? Also, gemessen mal am Wachstum, Energiepreisen und Industrieentwicklung.
Die Regierung unter Barack Obama hat ja CO2 als Luftschadstoff definiert, so ähnlich wie irgendwelche Abgase vom Diesel-Lkw. Und das hatte dann gewisse Regulierungen der amerikanischen Umweltbehörde EPA zur Folge. Und das betraf dann natürlich weite Teile des Energie- und des Verkehrssektors. Unter anderem dann hatte das zur Folge, dass dann die Elektroautos auch sehr stark gefördert wurden, was interessanterweise ausgerechnet die Firma Tesla von Elon Musk in ungeahnte wirtschaftliche Höhen getrieben hat. Viele sprechen da von Klimasozialismus, manche sagen Planwirtschaft. Wenn man es mit weniger Emotionen ausdrücken will, könnte man hier von einer gelenkten Wirtschaft sprechen. Also bezieht sich jetzt nicht nur auf das Pariser Klimaschutzabkommen, sondern auch auf andere Regelungen, wie das Endangerment Finding von Barack Obama.
Trump hebt dieses Endangerment Finding auf. Bitte erklären Sie, was genau damit wegfällt und welche Bedeutung das hat.
Naja, Barack Obama hat 2009 das CO2 zum Schadstoff erklären wollen, über die Parlamente ging aber nicht, weil das wäre nur über die gesamte USA möglich gewesen. Die roten Bundesstaaten, die Farben sind in den USA ja vertauscht, rot heißt konservativ, hätten da nicht mitgemacht und deswegen hat es dann per Erlass, wie man das bei uns bezeichnen würde, einfach so per Ordre de Mufti durchgesetzt. Trump hat jetzt angekündigt, letztes Jahr bereits im März, dass er das rückgängig machen wird. Viele dachten, das wäre dann schon rückgängig gemacht worden. Nein, bei einer Ankündigung in den USA gibt es ja die Checks and Balances. Juristische Verfahren dauern länger. Erst jetzt hat Donald Trump tatsächlich mit dem neuen Chef der Umweltbehörde EPA, Lee Zeldin, tatsächlich dieses Endangerment Finding, also die Definition von CO2, als Schadstoff rückgängig gemacht. Einige sehen darin sogar positive Folgen für das Klima, weil dadurch gewisse Industrien gestärkt werden, die letztlich weniger CO2 ausstoßen. Es ist paradox, aber wir kennen das ja aus Deutschland mit Waldabholzung. Also Klimaschutz ist in der Regel Umweltzerstörung.
Jetzt wollen wir auch mal auf die rechtliche Komponente in den USA eingehen. Welche juristischen Konflikte entstehen in den USA, wenn die zentrale Rechtsgrundlage für CO2-Regulierung dann wegfällt jetzt in Zukunft? Also wird es da Streit geben? Wird da geklagt?
Es wird natürlich jetzt mit einer Klagewelle gerechnet. Ich meine, wir kennen das ja aus den USA. Da gibt es ja Fälle, wenn jemand da aus dem Fenster springt, dann wird das Hotel verklagt oder wenn der Fallschirm beim Gleitschirmspringen da irgendwie eine Macke hat, dann wird die Firma verklagt, auch wenn das dann ein Bedienungsfehler war. Und so wird das dann natürlich jetzt auch bei der grün gefütterten Industrie in den USA laufen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tesla da klagt, obwohl Elon Musk und Donald Trump ja mal eng verbunden waren. Also es wird mit einer Klagewelle gerechnet. Die Frage ist, ob das Erfolg haben wird oder einfach nur sehr viel Geld für Juristen verschafft und dann letztlich ohne Folgen bleibt. Also solange Donald Trump bzw. sein vermutlicher Nachfolger Rubio oder jemand anders dann im Amt ist, wird das keine allzu großen Folgen haben. Also die Wirtschaft wird von ihren Umweltfesseln, Klimafesseln befreit. In den USA.
Ganz anders sieht das natürlich in Deutschland aus. Und auch da steht Klimapolitik mehr oder weniger vor Gericht oder wird vor Gericht verhandelt. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt eine Nachbesserung des Klimaschutzprogramms. Welche politische Signalwirkung geht denn davon aus, wenn Gerichte ganz konkrete Maßnahmen einfordern?
Naja, so konkret war es ja nicht, aber es kann dann sehr konkret werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte ja mit ihr Verbandsklagerecht jetzt benutzt und ist aktuell vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig da bestätigt worden. Es müssen bis 2030 65% des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 verringert werden. Das ist schon sehr seltsam, weil nach der Wiedervereinigung hat Deutschland als großes Flächenland schon gewaltige Einsparungs- und Umweltschutzziele erreicht. Und das jetzt noch zu toppen, das ist schwierig zu erreichen. Also das Bundesverwaltungsgericht hat da mit seinem Urteil so einen Rahmen vorgegeben, der natürlich einen riesigen Rattenschwanz an weiteren juristischen und wirtschaftlichen Folgen haben kann. Und mein Namensvetter, der Journalist Axel Bojanowski von der Welt, hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, wir Deutschen stecken in einem Klimagefängnis.
Man versucht auch mit Klagen Unternehmen für globale Klimafolgen haftbar zu machen. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung für Unternehmen? Also kann ich als Unternehmer in Deutschland rechtlich und wirtschaftlich im Standort Deutschland überhaupt noch vernünftig planen? Also spricht das überhaupt noch jemanden an?
Das kommt auf die Branche an. Ich hatte gestern noch ein Interview mit Winfried Stöcker gesehen. Das ist ja der Pharmaunternehmer aus Lübeck. Und der meinte, er selber sei jetzt nicht so betroffen als Laborchemie-Medizinunternehmer. Aber er verwies dann auf andere Unternehmen, die sehr viel elektrische Energie benötigen oder sehr viel Gas. Und diese Firmen in Deutschland mittlerweile stehen auf sehr sandigem Boden, der unter ihnen droht wegzurutschen. Wenn sie Manager sind, was machen sie dann? Sie gehen nach Ungarn, Polen oder verlassen gleich den Kontinent. Der Witz ist, also gerade wir Deutschen sind Umweltschutz-Weltmeister. Deutsche Arbeitsplätze sind besonders CO2-arm. Und wenn jetzt ein deutscher Arbeitsplatz nach Ungarn wandert, zack, haben sie dort vielleicht eine Verdopplung der Emissionen. Mit anderen Worten, diese Klimaschutzgesetzgebung sorgt für das Gegenteil.
Und das Ganze wird natürlich noch unterfüttert mit dem Bundesverfassungsgericht, das so argumentiert, dass man künftige Generationen schützen muss. Was passiert, wenn ich in dieses Fahrwasser komme? Also wenn ich anfange, so zu argumentieren, dann kann ich ja damit eigentlich alles begründen, oder?
Ja, es gab ja Kritiker, die haben ganz klar gesagt, hier wird Klimaschutz, eine recht abstrakte und äußerst umstrittene Sache, prioritär gesetzt und alle anderen Bürgerrechte, die werden dann nachrangig behandelt oder gar nicht mehr beachtet. Das lädt natürlich dann die Profiteursklasse ein, da zu machen, was sie wollen. Und durch dieses Verbandsklagerecht für Lobbyunternehmen, anders kann man es nicht nennen, wie die Deutsche Umwelthilfe, sind da Tür und Tor geöffnet. Also ich sehe das mittlerweile so, dass das Ganze eine Reaktion auf den Unmut der Bevölkerung ist, die immer mehr von dem Klimaschutzgedanken abgeht, weil sie es nicht mehr glaubt. Es gibt wissenschaftlich viel zu viele Widersprüche. Die wirtschaftlichen Verarmungsfolgen sind für immer mehr Menschen spürbar. Und deswegen versucht die Profiteursklasse in Deutschland bzw. in den westlichen Ländern nach Möglichkeit formaljuristisch ihre Pfründen zu sichern. Und genau das ist hier passiert. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sichert die Pfründen einer kleinen Profiteursgruppe. Selbst wenn eine AfD-Regierung irgendwann als Seniorpartner in Berlin im Amt säße, die könnten diese formaljuristischen Veränderungen oder jetzt das Klimagefängnis, wie Bojanowski es so schön ausdrückt, nur in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit wieder auflösen. Mit anderen Worten, durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind die Einkünfte von Klimaforschern, Klimaunternehmen, Klima-NGOs auf Jahre gesichert.
Wir beeinflusst die zunehmende Klimajustiz, wenn wir sie jetzt mal so nennen, die demokratische Entscheidungsfreiheit von künftigen Regierungen? Also das ist ja absehbar, dass auch andere Regierungen juristisch große Probleme damit haben werden, auch wenn sie vielleicht ganz andere Ziele hat.
Naja, es gibt ja schon seit geraumer Zeit die Kritik, dass wir uns nicht mehr in einer Regierungsdemokratie befinden, wo die Regierung alle 4 Jahre abgewählt werden kann. Und dann kann auch eine Wende eintreten, falls nötig, sondern wir befinden uns mittlerweile in einer Gerichtsdemokratie, wo das Bundesverfassungsgericht oder jetzt in diesem Fall das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich die Alltagspolitik macht. Das ist eine ganz klare Entdemokratisierung. Die Politik muss das Primat haben und die Politik muss durch Wahlen laufend kontrolliert werden. Und da gibt es an allen Ecken und Enden immer mehr demokratischen und rechtsstaatlichen Abbau. Beziehungsweise der Rechtsstaat wird nur noch dazu benutzt, wie im vorliegenden Fall Interessensgruppen zu bedienen.
Jetzt wollen wir die Systeme mal so ein bisschen zusammenführen und die USA und Deutschland und auch die Folgen der unterschiedlichen Politik zu vergleichen und zu beleuchten. Also für die USA geht es vor allem um Energieverfügbarkeit und nationale Souveränität. Das wurde auch betont. Welche industriepolitischen Vorteile ergeben sich denn von der Loslösung vom CO2-Mantra ganz konkret?
Naja, die ganze Industrie in den USA, die auf fossilen Energien beruht, die kann jetzt sich frei entfalten und mit den Chinesen konkurrieren und mit den Indern, also mit den aufsteigenden sogenannten Schwellenländern. Deutschland hingegen befindet sich durch dieses Klimagefängnis immer mehr nicht nur in den Fängen unserer eigenen NGOs, sondern auch immer mehr in den Fängen der weltweiten Konkurrenz. Wir dürfen nicht vergessen, dass die überstrengen Regeln, die wir hier haben, am anderen Ende der Welt dann die Wirtschaft stärken. Und Deutschland wird dann irgendwann zu einer wirtschaftlichen Kolonie ferner Länder werden. Das sagen ja auch viele Kritiker, dass vor allem China die europäische Klimagesetzgebung auch schon dazu nutzt, sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Also wir sind ja auf einem sehr, sehr schlechten Weg, der vor allem die untere Hälfte der deutschen Bevölkerung allmählich in die Verarmung treiben wird.
Die Bevölkerung verarmt, aber andere machen sich die Taschen voll. Kann man davon ausgehen, dass der sogenannte Klimawandel in Wahrheit auch eine riesige Geldumverteilungsmaschine ist? Also wer wird nach Trumps Entscheidungen arm und wer wird reich? In Deutschland haben Sie es ja schon gesagt, es sind die Lobbygruppen für Windkraft und ein paar Elektromotörchen, die noch hier geblieben sind, aber in den USA?
Naja, Trump ist zwar Milliardär und wird in europäischen Medien gerne so als der elitäre Bonze dargestellt, der nur seine Milliardärsfreunde unterstützt. Die Klimaentscheidung mit dem Endangerment Finding von jetzt gerade aktuell zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Trump ist zwar selber Milliardär, fördert aber eher den Mittelstand und ist damit für den Aufbau des Volksvermögens in den USA goldrichtig. Das Argument, dass er ein elitärer Politiker sei, das trifft dann eher auf die Kritiker hier in Europa zu. Die machen eine elitäre Politik.
Abschließend würde mich noch interessieren, wenn wir das Ganze selber zurückdrehen wollen, könnte eine deutsche Regierung einfach hergehen und so wie Trump per Dekret CO2 für harmlos erklären und damit eigentlich dieser ganzen Klimajustiz auch die Grundlage entziehen und dann die Karten damit neu mischen?
Naja, die USA haben dieses Präsidialsystem. Deutschland hat ein Kanzlersystem, das dem Regierungs- und Staatschef da deutlich weniger Möglichkeiten einräumt. Und das wiederum hat für Deutschland den Nachteil, dass die Gerichte dann eben sehr viel mehr Macht haben. Und wenn sich da im deutschen Justizwesen gewisse Ideologien ausgebreitet haben oder auch eine Korruption, dann gibt es nach meiner Ansicht keine einzelnen Politiker wie den Kanzler oder Minister, die da allzu viel Spielräume haben, dagegen vorzugehen. Das Abflauen der Begeisterung im Volke für die Klimaschutzpolitik, die sorgt gerade dafür, dass die Profiteursklasse da verstärkt formaljuristisch vorgeht. Und egal, welche Regierung dran wäre, rechts, links, blau, grün, rot, die sind nicht in der Lage, das so schnell zu knacken. Also wir sind da auf einem sehr totalitären Weg, der mithilfe formaljuristischer Tricks geebnet wird.
Zwei Demokratien, zwei unterschiedliche Wege. Die USA bauen Regulierung ab und setzen auf Energieverfügbarkeit und Deutschland verschärft Klimaziele, flankiert von Gerichten. Ein Gespräch über dieses Thema war das mit Dr. Axel Robert Göring, Molekularbiologe und Mitarbeiter des Europäischen Instituts für Klima und Energie in Jena. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Wiederhören.